Und jetzt sind Sie herzlich eingeladen, jetzt wird gefeiert. Mit seiner Kolumne Beetgeflüster in der DWZ zeigt er uns die Schönheit der Pflanzen und der Gärten. Er gibt uns Tipps, wie man den eigenen Garten zum Blühen bringt. Ja, und das beschreibt er in so farbenprächtiger Sprache und witzigen Worten, dass selbst Menschen, die im Garten nur Arbeit sehen, großes Vergnügen an seinen Texten haben. Von manchen nur ehrfürchtig wird er der Beetflüsterer genannt. Und heute Vormittag ist er mit bei Radioaktiv. Jens F. Meyer, herzlich willkommen.
Ich freue mich, hallo.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, es gibt was zu feiern. Also die Leserinnen und Leser der DWZ, sie konnten es schon lesen und viele haben es vielleicht auch schon kommen sehen. 10 Jahre Beetgeflüster. 333 Kolumnen Beetgeflüster. Es gibt eine große Sonderveröffentlichung.
Genau.
Wie ging das Ganze los? Also es ist eine Gartenkolumne zunächst einmal für den, der es vielleicht nicht so genau weiß. Denkt man erstmal Beetgeflüster, da geht es irgendwie um Gartentipps. Aber es ist ja noch viel mehr. Wie hat es damals begonnen? Was war die Idee?
Die Idee war, dass ich zu einer Zeit, in der wir im Verlag einige Veränderungen vorgenommen haben, viele haben andere Aufgaben bekommen, eine Durchmischung von Themen, die auf andere Schultern verteilt worden ist. Und auf mich fiel unter anderem auch die Garten- und Terrasseseite. Bei mir ist das ja eher so, dass das ein ziemlich breites Portfolio ist, was ich da anbiete. Und die Garten- und Terrasseseite gehört dazu. Und ich bin von jungen Jahren immer schon geprägt gewesen, bin mit meinem kleinen Trettrecker durch den Garten gefahren, meiner Eltern und meiner Oma, die hat in Königsförde zum Beispiel da mal Kartoffeln angebaut, Gemüse überhaupt, schöne Blumen gehabt und deswegen bin ich da eigentlich sehr geprägt von. Und wenn man als Redakteur und dann schon als relativ, ja, doch schon im erfahrener Redakteur, damals war ich auch schon 10, 15 Jahre im Beruf, so eine Gartenseite bekommt und die betreuen soll, dann will man sich natürlich irgendwas einfallen lassen, was sich von dem bisherigen abhebt und was auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und wir haben begonnen mit Floral verrückt. Da habe ich Blumen vorgestellt und deren botanischen Namen und den deutschen Namen aufgeschrieben. Also es gibt ja ganz viele Pflanzen, die deutsche Namen haben, die ganz seltsam sind. Ich denke da an den stinkenden Willi. Also der stinkende Willi als deutscher Name für eine Pflanze ist nun wirklich nicht unbedingt eine Auszeichnung für eine Pflanze. Ich glaube, dabei handelt es sich, wenn ich mich recht erinnere, eine Sumpfpflanze. Ich habe damals mit meinem nach wie vor guten Freund Richard Ricky Peter in einem Büro gesessen. Der war damals der Kulturchef, hat das Feuilleton hier in Hameln geleitet und der sagte, Mensch, machen wir mal floral verrückt. So, versuch doch mal. Kannst ja auch dazu vielleicht Gedichte schreiben, was auch immer, was dir einfällt. Mach mal ein Wagnis, so aus der Reihe raus. Und ja, und dabei bin ich eigentlich geblieben und irgendwann waren mir die Pflanzen mit den komischen Pflanzennamen aber über und da habe ich gesagt, naja gut, jetzt muss halt eine neue Kolumne kommen und dann kam das Beetgeflüster.
Ach, das hieß erst floral?
Genau, floral verrückt war vom Inhalt her sehr auf Witz und Gag geschmiedet und dieses Beetgeflüster ist ja jetzt auch länger geworden und die ersten Versionen waren nicht so lang, da habe ich natürlich versucht, nur Informationen unterzubringen und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, nur Informationen, wir haben Gartenzeitschriften, Land auf, Land ab, die freuen sich größter Beliebtheit, dagegen kann ich sowieso nicht anstinken, auch nicht mit dem stinkenden Willi, also müsste ich mir ja etwas ausdenken, was vielleicht ein bisschen mehr Wortklingelei hat, ein bisschen mehr Wortschöpfung und ich müsste vielleicht Humoriges mit Erfahrungen und Informationen miteinander verknüpfen. Und das ist, glaube ich, auch so die große Errungenschaft, die wir in dieser Rubrik haben, weil wer sich nicht für einen Garten interessiert, wird damit vielleicht trotzdem seinen Spaß haben. Wer einen Garten hat, wird mir vielleicht auch sagen, okay, der hat keine Ahnung vom Gärtnern, aber er kann gut schreiben. Und wer sich einfach nur als Zeitungsleser unterhalten fühlen möchte, der ist beim Beetgeflüster, das ja jeden Freitag auf der Garten- und Terrasseseite der DWZ erscheint, dann ganz gut aufgehoben, denke ich.
Also diese Mischung hat sich jetzt inzwischen herauskristallisiert und die zeichnet ja wirklich das Beetgeflüster aus. Es ist vor allem auch eine Farbenpracht in der Sprache. Es sind die Sachen, die du beschreibst, aber es ist auch die Sprache, die hat sich offensichtlich im Laufe der Zeit, hast du diesen Weg gefunden, das zu schreiben. Du hast schon beschrieben, es war schon durchaus eine eigene Leidenschaft für den Garten, aber hattest du dieses Wissen, du bist ja jetzt kein ausgebildeter Gärtner. War das so dein eigenes Wissen, was du mit eingebracht hast oder wie bildest du dich da weiter, um die Themen auch rüberzubringen und das Ganze natürlich auch wasserdicht zu machen?
Ich vermute, dass in den ersten Jahren mein Wissen nicht ganz so groß war, Wobei die Kolumne ja 2011 begann und ich schon seit 2006 die Garten- und Terrasse-Seite betreut habe. Das heißt also, da habe ich schon einige Erfahrungen sammeln können, außerdem im eigenen Garten natürlich auch. Was aber auffällig tatsächlich ist, dass im Laufe der Zeit das Wissen auch Überhand nehmen kann. Also man befasst sich mit vielen Themen im eigenen Garten auch sehr intensiv und muss dann schauen, dass man jetzt nicht eine Schwelle überschreitet. Und ich schreibe ja nicht für ein Fachblatt, sondern ich schreibe für die Tageszeitung in Hameln. Das bedeutet, das darf ja nicht so rüberkommen, dass da jetzt einer ist, der zwar ein Riesenwissen hat, aber kein Mensch kann es nachvollziehen, wenn ich nur noch in botanischer Versform irgendetwas zu erklären versuche. Was aber in der Tat so ist, wenn einem Autor wie mir die botanische Bezeichnung einer Pflanze zuerst einfällt und dann der deutsche Name, dann bin ich der Meinung, hat man es geschafft, einen Schritt weiter dahin zu gehen, dass man sich wirklich Gärtner nennen kann. Also auch wenn man vielleicht nicht die Ausbildung hat. Aber wenn ich früher vom Purpurglöckchen gesprochen habe, dann sage ich heute, wir müssten nochmal 3 Sorten Heuchera haben. Oder wenn ich früher von der Pfingstrose sprach, die meine Oma so liebte, dann sage ich heute, ich möchte noch mal gerne eine Peonie kaufen. Also das sind so diese Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Und das ist ganz gut, aber man muss eben auch aufpassen, dass man da nicht so, ja, so als Besserwisser dasteht.
Und das gelingt dir immer wieder. Du machst vor allem Lust aufs Gärtnern. Nun kenne ich mindestens so viele Gartenfreunde wie Menschen, die doch eher im Garten nur die Arbeit sehen und auch nicht so wirklich sich daran trauen. War das bei dir jemals anders? Du sagtest schon, du bist als kleiner Junge da schon mit dem Trecker irgendwie durch den Garten deiner Oma gerollt. Wie schafft man es, Menschen den Garten nahezubringen, die das doch eher als Stress erleben?
Also die sich Stress machen, machen sich den selber. Der Garten macht da ja keinen Stress. Der Garten macht schon auch Arbeit, aber ich empfinde die Arbeit als Vergnügen. Das ist Punkt Nummer 1. Ich würde jedem empfehlen, die Gartenarbeit, die nachweislich einen positiven Effekt auf unseren Blutdruck hat, als Vergnügen anzusehen. Und jedem obliegt ja die Entscheidung selbst, ob ich einen mit der Nagelschere gepflegten Rasen und Formschnittgehölze und was alles damit zusammenhängt, einen Garten also habe, der sehr viel Pflege erfordert, oder ob ich ihn naturnah gestalten möchte, wobei ich auch sage naturnah, also wenn ich jetzt alles nur Wildwuchs habe, dann ist es kein Garten, dann ist es eine Wildnis. Also man muss so seine eigene Mitte finden, dem Garten irgendwie das Vergnügliche abzugewinnen. Für mich ist es ein großes Vergnügen zu sagen, ach Mensch, ich lasse da die Brennnessel stehen an einer Stelle und woanders rupfe ich sie weg. Warum will ich eine Brennnessel im Garten haben? Weil es viele Schmetterlinge gibt, deren Raupen nur an der Brennnessel sich ernähren. Es gibt keine andere Pflanze für manche Schmetterlingsarten. Wenn keine Brennnessel dastehen würde, würden die auch nicht in unserem Garten im Sommer am Sommerflieder sein. Und dann erfreue ich mich aber, wenn diese vielen Tagpfauenaugen und Admirale am Sommerflieder sind. Aber die blühende Pflanze bringt denen nichts, wenn ihre Raupen nichts zu futtern haben. Dann würden sie sich nie zum Schmetterling entwickeln. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Und wenn man all diese Dinge um sich herum ja so genießen kann im Garten, auch mit einem Glas Rotwein da mal durchgeht an einem schönen Sommerabend und vielleicht eine Runde Croquet spielt oder sich mit Freunden trifft. Ich meine, in Corona-Zeiten können wir uns wenigstens unter freiem Himmel ja mal treffen, ohne Maske zu tragen. Dann nimmt der Garten eine Bedeutung ein, die viele vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Wenn ich da mit meinem Beetgeflüster darauf hinwirke, dann wäre das schon ein tolles Ergebnis.
Viele gute Gründe, auch die eigene Lust am Garten zu entdecken. Und du gibst auch immer wieder Hinweise darauf, natürlich, wo man da hingucken kann, und öffnest auch so ein bisschen die Augen für die Schönheit des Gartens. Nun beginnt das Gartenjahr im Grunde genommen jetzt, die Saison beginnt. Und damit auch wieder die Kolumne.
Genau, die fängt im März jetzt an und die endet Ende Oktober. Und dann haben wir 4 Monate keine Garten- und Terrasseseite im Produkt. Da nutze ich schon auch die Zeit, um dann auch mal durchzuatmen und dann in der Zeit auch schon neue Beetgeflüster für ab März zu schreiben. Also das schon. Aber jetzt beginnt die Gartenarbeit.
Und wie du das gerade beschrieben hast, auch mit den Brennnesseln stehen lassen, im Grunde genommen ist das Thema, auch wenn es eigentlich uralt ist, ist aber wirklich ein Thema unserer Gegenwart. Es wird ja immer wichtiger, auch die Vielfalt der Arten zu erhalten, dass wir gerade möglichst viele verschiedene Pflanzen stehen haben und im Idealfall jeder seinen eigenen Garten auch so ein bisschen hegt und pflegt, nicht zu sehr pflegt. Welchen Tipp hättest du für Menschen, die jetzt sagen, ich finde es eigentlich eine gute Idee, statt so einer Steinwüste vielleicht doch mal wieder das Ganze zu beleben? Wie geht man am besten vor, wenn man so einen eigenen Garten vielleicht gestalten möchte?
Also erstens, wenn man keine Ideen hat, kann man immer mal zu einem Gärtner gehen oder Gartenberater gehen, die gute Tipps haben und sich das vielleicht vor Ort auch angucken. Zweitens kann man natürlich durch seinen eigenen Garten gehen und sagen, okay, der Garten ist mir in Gänze vielleicht zu groß, um alles gepflegt zu haben. Dann legt man vielleicht eine Teilfläche fest, in der es ruhig wild wachsen darf, in der man dann Mohnsamen ausbringt vom Schlafmohn oder Tagetes setzt oder aussät, in dem wir Wildblumen wachsen lassen, Kornblumen, die gibt's in Weiß, in Lila, in Rot und in dem wir da dann eigentlich gar nicht weiter eingreifen. Und dann nehme ich eine weitere Teilfläche, bei der ich mir sage, die soll mal schön aussehen. Da gehe ich mit dem Handmäher meinetwegen alle 2 Tage rüber. Und da stelle ich mir eine schöne Rose hin. Und an der Rose muss ich natürlich dann immer schön ausputzen, wenn die anfängt zu blühen, damit neue Blüten nachkommen. Die macht mir dann eben ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür habe ich den anderen Teilbereich, der mir keine Arbeit macht und der für die Natur allerdings mehr macht als die geschnittene Rose. So, das muss einem klar sein. Und wenn ich die Unkräuter auf einem Rasen wegspritze, dann mache ich nichts Gutes für die Umwelt, aber ich kann ja Folgendes machen. Ich kann ja, angenommen, ich habe 100 Quadratmeter Rasen, dann lasse ich eben 70 Quadratmeter, da dürfen die Gänseblümchen und der Löwenzahn wachsen und bei 30 Quadratmetern, da lege ich darauf Wert, dass ich die, weil ich da vielleicht mit meinem Gartenstuhl sitze oder zu zweit und eine Sitzecke, um dort mal abends einen Tee zu trinken oder Abendbrot zu essen, da pflege ich den Rasen etwas intensiver und steche den Löwenzahn aus und wende vielleicht auch mal ein kleines Mittelchen an, wobei auf 30 Quadratmetern geht das auch ohne, dass ich da wirklich nur den reinen Rasen habe. Da muss ich dann aber eben auch wirklich am besten alle 2 Tage mähen. Also man kann sich ja verschiedene Gartenzimmer schaffen. Und so wie das in vielen Familien auch ist, also ich glaube, das Esszimmer ist immer aufgeräumt, das Wohnzimmer sieht schon manchmal etwas lausiger aus und wenn wir dann ins Kinderzimmer gehen, das ist die wilde Wiese. Und das kann man auf den Garten übertragen und schon hat man so ein bisschen Druck raus.
10 Jahre Beetgeflüster, deine Kolumne in der DWZ. Es sind auch 2 Bücher erschienen, Beetgeflüster, in denen die besten Kolumnen gesammelt sind und einige mehr noch geschrieben, extra für die Bücher. Das erste Buch ist aufgeteilt nach den 4 Jahreszeiten. Die sind immer gleich, aber einiges ändert sich ja auch. Kann man vielleicht an diesem Jahr sagen, was wird anders sein im Jahr 2021, was den Garten angeht? Gibt es da Trends?
Ja, ich würde von Trends nicht sprechen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es nicht nur im Jahr 21, sondern dass es schon vergangenes Jahr im Corona-Jahr, im ersten Corona-Jahr von ich weiß nicht wie vielen Corona-Jahren da kommen werden. Aber in diesem ersten Jahr ist der Garten zum Urlaubsort Nummer 1 geworden. Viele konnten weder in den Flieger steigen noch auf die großen Schiffe gehen. Für die Umwelt war es toll. Viele konnten überhaupt nicht in Urlaub fahren und haben dann gemerkt, Mensch, zu Hause ist aber eigentlich auch ganz schön. Ich glaube in der Tat, dass es einige Menschen gibt, die einen Garten seit Jahren haben und erst im vergangenen Jahr gemerkt haben, wie toll so ein Garten sein kann. Und dann sahen die Gärten auch schöner aus, weil man konnte ja sowieso nichts machen. Lockdown, geschlossene Geschäfte, man konnte nur in Maßen essen gehen und hatte nicht so viel vor, durfte sich oft mit Freunden nicht treffen. Also hat man sich um den Garten gekümmert. Der Garten als Rückzugsort, der hat an Bedeutung gewonnen. Und das wird auch erstmal so bleiben. In diesem Jahr auch. Was hinzukommt ist, dass wir mit den jetzt schon 3 nacheinander stattgefundenen Dürrejahren, so kann man die ruhig nennen, weil da ist wirklich sehr wenig Niederschlag vom Himmel gefallen, sicherlich eine Umstrukturierung in einigen Gartenbereichen nachvollziehen müssen. Ich glaube, die so viel besagte Steinwüste, die in Hameln ja immer gerne als Stein, was in Hameln als Steingärten bezeichnet worden ist, also vom Finanzamt oder Arbeitsamt oder wo auch immer, es sind ja gar keine Steingärten. Ein Steingarten ist eine sehr schöne Anlage. Und wenn ich vor dem Hintergrund der Trockenheit, die uns in den Sommern und nicht mehr nur in den Sommern, sondern eben auch im Frühling, gerade im April, wo wir Wasser bräuchten und im März, immer wieder ereilt hat in den vergangenen Jahren, würde ich sagen, wäre ein Trend, mehr auf Pflanzen zu achten, die mit weniger Wasser auskommen können. Das heißt, man kann einen Steingarten anlegen. Das heißt natürlich nicht, dass man dann nur Kies und Steine rumliegen hat, sondern da müssen dann auch solche Pflanzen hin, wie zum Beispiel Dachwurz oder Nelken. Es gibt ganz tolle Sorten von Nelken, die kommen mit wenig bis nichts Nährstoffen aus, brauchen ein sandiges Gemisch, durchlässiges Gemisch und blühen zum Teil monatelang, je nach Sorten und Art. Kann man also die Blüte quasi von, sagen wir mal, Juni bis zum September genießen, Ende September. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einen Steingarten anzulegen. Zumal im Steingarten sich auch viele wunderbare Kräuter wie Thymian, Oregano, Lavendel, das sehr wohlfühlen und die man ja dann auch wieder für die Küche nutzen kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich finde, wenn man einen Garten ernsthaft bewirtschaften will, dann muss man sich dieser Situation eben auch annehmen und nicht einfach sagen, ach, alles Mist, jetzt lasse ich es, ich kann ja an der Trockenheit nichts machen. Das stimmt, ich kann an der Trockenheit wirklich nichts machen, aber ich kann an meiner Bepflanzung was ändern.
Wie ist deine eigene Entwicklung als Gärtner verlaufen im Laufe der letzten 10 Jahre? Hm. Also du liest wahrscheinlich viel, aber du bist ja auch viel unterwegs. Schaust du dir was ab, wie das andere Menschen machen in anderen Gärten, in anderen Ländern?
Ja, unbedingt, unbedingt. Und zwar bin ich ja mit meiner Frau oft in Südengland oder den Benelux-Staaten beziehungsweise eben Frankreich unterwegs, vor allem Frankreich. Und da haben wir natürlich schon bedeutende Gärten mehrmals besucht. Das ist immer gut, dass man Gärten zu verschiedenen Jahreszeiten auch besucht. Also der Schlossgarten von Villandry, diesem großartigen Kunstwerk, ein paar Steinwürfe von der Loire entfernt, der ist wie unsere eigenen Gärten auch im Sommer ganz anders als im Herbst oder im Frühling auch wieder ganz anders. Und da kann man natürlich aus reichen Erfahrungen schöpfen, die man auch mit nach Hause nehmen kann. Und das habe ich getan in den vergangenen Jahren und daraus erblühen dann auch manche Beetgeflüster, die ohne diese Erfahrung sicherlich ich so nicht geschrieben hätte. Wichtig ist natürlich auch, das habe ich auch in einem Beitrag, vielleicht vor 4, 5 Jahren, ich weiß nicht, ich glaube es steht sogar auch in einem der beiden Bücher drin, man darf nicht den Fehler machen, zu versuchen, das, was man in diesen Gärten, ich sage jetzt mal Château Villandry, Château du Rivaux, oder in England Sissinghurst Castle Garden oder in den Niederlanden der Gewässergarten von Frau Adam heißt sie, glaube ich. Man darf nicht versuchen, das nachzumachen, weil erstens mal hat man ja weniger Platz zur Verfügung und zweitens muss man sich immer vor Augen halten, das, was ich dort sehe als Kunstwerk, da gibt's 16 Gärtner und noch 23 Gehilfen für. Und ich bin zu Hause mit meiner Frau oder man ist es auch alleine. Und muss für alles selber sorgen. Das heißt also, man sollte also nach dieser Schönheit, die man da in solchen Gärten erfährt, zwar, ja, man sollte da die Augen offen halten und kann auch gute Ideen mitnehmen, aber es wäre jetzt vermessen zu sagen, das will man genauso umsetzen, weil das schafft man nicht. Aber diese Erfahrung zu sammeln, das ist für mich ganz wichtig. Man entwickelt sich da immer weiter.
Aber gibt es so in den letzten 10 Jahren gerade so die größten Learnings für dich? Was war so das, was du gelernt hast, vielleicht auch erst durch diese Erfahrung, was vielleicht auch was für dich verändert hat in dieser Zeit?
Ja, ich habe vor allen Dingen auf den Boden geachtet. Denn ich weiß nicht, wie viele Lavendel gekauft und wollte mich immer an den schönen blühenden Lavendeln erfreuen. Und nach einem Jahr waren die entweder halbtot oder schon ganz fertig mit der Welt. Dann habe ich sie wieder rausgezogen, die Wurzeln hatten sich nicht entwickelt. Bis mir irgendwann es sinnvoll erschien, zuerst einmal darauf zu achten, in welche Erde ich sie denn stecke, bevor ich sie überhaupt kaufe und mich daran erfreuen will. Ich habe mir jahrelang überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht, dass die schönsten Lavendel natürlich dort stehen, wo die Erde sehr karg und durchlässig ist und wo sie eben auch kalkreich ist. Also was macht man in unseren weserbergländischen Gärten mit diesen fetten Böden, die zum Teil von Staunässe ja auch betroffen sind? Man muss mindestens doppelt so groß wie der Wurzelballen ist, sollte man die Erde rausnehmen und sollte sie mischen mit Sand, mit Kalk, mit Kieselstein, um dem Lavendel dann auch die Bedingungen zu bieten, die er aus seiner Heimat kennt. Aus der Provence zum Beispiel, da haben wir ganze Felder. Das ist so eine von doch sehr vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist eben schön, dass man das als Erfahrung eben auch mitbringt. Man scheitert ja nicht, man scheitert beim Gärtnern ja eigentlich dauernd. Aber es ist ja schön, dass man dann auch sagen kann, okay, jetzt habe ich das aber schön gemacht. Jetzt kommt das nächste Problem, das ich jetzt also angehe und werde mal gucken, warum die Katzenminze nicht so wächst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und kommt dann zu dem Schluss, ja, ich hätte sie vielleicht in die Sonne pflanzen sollen, weil sie keine Schattenpflanze ist. Also so macht das Spaß und so entwickelt man sich weiter.
Also auf den Boden achten, das haben wir jetzt auch gelernt, das sollte man auf jeden Fall. Und was man damit macht und aus dem Boden, aus dem Beetgeflüster entstanden ist, ist ja noch viel mehr entstanden. Es ist einmal die Kolumne, 333 sind inzwischen veröffentlicht worden und es sind 2 Bücher entstanden. Aber inzwischen nimmst du deine Leserinnen und Leser und alle Fans mit zu Lesungen. Und das sind Lesungen, die doch anderer Art sind, als man Lesungen kennt. Da wird nicht nur gelesen, sondern da wird eine ganze Menge gezeigt, denn ja, ihr seid direkt am Objekt. Ja. Ihr trefft euch irgendwo in den schönsten Gärten wahrscheinlich des Wieser Berglands.
Ja. Oh, also das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist genau so. Ich habe Anfragen gehabt von auch freiwilligen Feuerwehren oder von Vereinen aus der Region, die mich überzeugen wollten, dass ich bei denen lesen könnte. Und dann habe ich gesagt, ich mache diese Lesungen nur noch in Kulturforen oder am besten eigentlich nur noch Open Air in Gärten. Denn da gehören sie hin. Und das hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Wir waren mit den beiden Büchern sehr gut unterwegs damit. Gibt es ja nach wie vor zu kaufen. Und diese Idee des ersten Buches kam ja sowieso, dass mehrere Leser mich darauf hingewiesen haben, dass sie diese Rubrik immer ausschneiden würden. Und wenn die so lang wäre, könnte man die gar nicht in eine DIN A4-Hülle packen. Und da habe ich gesagt, ja, müssen wir es machen. Und dann haben wir einfach mal gewagt, ein Buch zu veröffentlichen. So, daraus sind jetzt zwei geworden. Weiß nicht, vielleicht gibt es mal ein drittes. Da muss ich noch sehen, das ist auch immer viel mit viel Arbeit verbunden. Und wenn, dann soll es ja auch gut sein. Aber mit diesen Büchern, die sind so, die nehme ich mit. Und merke dann, wenn ich was vortrage bei einer Lesung, das Wenigste, was in den Büchern steht, trage ich davor, da trage ich schon wieder ganz andere aktuelle Sachen vor. Und das Schöne ist, dass diese Lesungen wirklich von Leuten besucht werden, die ich dann da auch immer wieder treffe. Und wir sind eigentlich nie unter, also für eine Lesung kann man ja immer sagen, okay, wenn 30 Leute zusammenkommen, ist das schon mal ganz schön. Aber wir, bei uns ist eigentlich, bei mir ist es immer so, dass dann so, ich habe bis zu 100 Zuschauer gehabt. Und dann haben wir halt dicht gemacht, weil wir gesagt haben, also mehr geht nicht, dann müssten wir jetzt mehr mit Mikrofontechnik, und da ich aber auch Gedichte einarbeite und so, ist das für mich immer ganz wichtig, dass die ganze Sache noch beherrschbar bleibt. Aber tatsächlich, Lesungen gibt es seit jetzt auch 10 Jahren.
Und wie ist so der Kontakt zu den Leserinnen und Lesern und zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, in dem Fall zu den Fans natürlich des Beetgeflüsters? Kommen die auch an und geben dir vielleicht Tipps? Also hast du da schon was mit übernommen und vielleicht sogar in eine der nächsten Kolumnen denn?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich hatte mehrere Lesungen, die waren für mich natürlich schon sehr besonders, weil die waren im großen Garten in Herrenhausen. Da waren 70, 80 Zuhörer, und die wollten aber einen schönen Tag erleben, und die haben jetzt nicht irgendwie Gartentipps gehabt. Je ländlicher die ganze Sache wird, also Lesung in Salzhemmendorf, da hatten dann also die Damen, die mich eingeladen hatten, schon auch Tipps. Da fällt einem auch auf, dass man manchmal, ich habe ja zwar eine sehr bildhafte Sprache, aber manchmal schieße ich eben auch übers Ziel hinaus. Aber es ist wie beim Fußball, wenn keiner den Elfmeter schießen will, dann geht das Ding sowieso nicht rein. Also einer muss sich wagen, und wenn der dann verschießt, dann kann man ihm ja keinen Vorwurf machen. Ich weiß aber, dass diese Situation für mich schon sehr peinlich, nicht, aber sie war sehr ungewöhnlich, weil ich habe in einem Beetgeflüster geschrieben, dass mein Üsop, den ich zurückgeschnitten hatte, jetzt leider aussieht wie Dresden nach dem Zweiten Weltkrieg. Das kam bei mancher älteren Herrschaft nicht so gut an, und das würde ich jetzt auch nie wieder so schreiben. Also man lernt auch aus seinen Fehlern, weil da spielt man dann schon auch mit den Gefühlen anderer, die dann vielleicht in Dresden oder Hannover nach dem Zweiten Weltkrieg oder was auch immer. Das sind so Bilder, ja, da geht's dann schon mal daneben, aber man lernt draus.
Gab es irgendeine erfolgreichste Kolumne, von der du sagst, da gab es so das meiste Feedback drauf, oder
ja,
eine Lieblingskolumne?
Ja, also es gibt eine Kolumne, da habe ich über den Maulwurf geschrieben, der unseren Garten als sein Zuhause erachtet hatte. Und dann habe ich daraus ein Gedicht noch werden lassen. Auf jeden Fall trage ich das Ganze vor wie einer aus dem Mittelalter. Also wenn ich das live mache, dann rolle ich diese Zeitungsrolle aus und spreche den Maulwurf direkt an. So. Und das hat doch große Reaktionen hervorgerufen, weil es fühlten sich jetzt doch einige Leser bemüßigt, mir mitzuteilen, wie man den Maulwurf am besten los wird. Also der eine nimmt Dynamit, ich übertreibe jetzt mal, der andere legt die Gänge alle unter Wasser, der nächste holt sich ein Moped, holt sich die alte Zünder ab aus der Garage, nimmt einen Schlauch an den Auspuff und hängt den Schlauch in die Öffnung. Und dann habe ich gesagt, haltet ein, Leute, der Maulwurf steht unter Naturschutz, das dürfen wir alles gar nicht machen. So, also bin ich dazu übergegangen, dann nochmal zu schreiben, dass ich also jetzt in friedlicher Koexistenz mit dem Tier lebe. Ich weiß auch, das ist schon einige Jahre her, dass ich nach wie vor von Rindenmulch nicht viel halte. Und da habe ich über Rindenmulch also ordentlich hergezogen, und dann hat sich tatsächlich ein Rindenmulchhersteller aus Süddeutschland gemeldet und deutete mir an, dass ich doch bitte eine Gegendarstellung bringen sollte. Die hat es natürlich nie gegeben, weil ich habe explizit keinen Namen genannt, sondern ich habe einfach gesagt, Rindenmulch ist Mist. nein, viel besser, Mist wäre gut, aber Rindenmulch ist nicht gut, weil trägt eigentlich nur zur Versauerung der Böden bei, weil diejenigen, die Rindenmulch dauerhaft ausbringen, um das alles so schön hübsch zu gestalten in ihren Gärten, die vergessen dann immer, dass sich darunter natürlich Erde befindet, aus denen die Pflanzen ja ihre Nährstoffe bekommen. Ja, und wenn die Pflanzen keine Nährstoffe mehr bekommen und nur noch der Rindenmulch da liegt, dann regnet das sozusagen aus und dann übersauert der Boden und dann geht's dann auch manchen Gehölzen, die schon jahrelang Fuß gefasst haben, ziemlich schlecht. Also da habe ich auch aus Süddeutschland eine Reaktion erfahren, aber es gibt immer wieder Leute, die mit Tipps daherkommen, die mir beipflichten oder die sagen, Mensch, da haben sie jetzt aber ganz großen Unsinn geschrieben. Das ist eigentlich ganz toll, das ist das Beste, was einem Autor passieren kann, weil wenn du diese Reaktion hast, dann weißt du ja, dass es doch ein paar Leute gibt, die sich dafür interessieren und sich damit auch befassen.
Was sind die Pläne für deinen eigenen Garten? Was macht Jens Meyer gerade in seinem Garten? Was steht da an?
Also ich habe schon im Voraus, weil im vergangenen Jahr war ja schon viel Zeit. Das heißt, ich habe viele Arbeiten, die ich sonst immer erst im Frühling mache, schon im Herbst erledigt. Weil da war schon wieder Lockdown, man konnte schon wieder nicht essen gehen, es gab keinen Weihnachtsmarkt. Ich habe sogar im Dezember, und zwar am ersten Advent, noch Blumenzwiebeln in den Boden gebracht, und zwar Tulpenzwiebeln. So, ich habe ein neues Beet angelegt. Da sind, wie mir ein befreundeter, professioneller Gärtner gesagt hat, viel zu viele Pflanzen drin. Jens, du hast viel zu eng gepflanzt. Die Folge wird sein, dass die hoch aufschießen, weil sie gegeneinander sich durchsetzen wollen an Ort und Stelle. Macht nichts, ich werde diese Sache beobachten. Ich werde weitere Stauden pflanzen auf jeden Fall. Ich werde weitere Kräuter pflanzen. Meine Frau und ich, sind ja sehr vernarrt in Chili-Pflanzen. Das heißt also scharfe Gewürzpaprika. Die stehen schon im Mini-Gewächshaus auf der Fensterbank im Wohnzimmer. Die brauchen ja Wärme und die sind ja nicht frostfest. Das heißt, vor den Eisheiligen werden die wohl auch nicht rauskommen. Die werden dann wieder platziert, umgepflanzt und werden dann nochmal umgepflanzt in größere Töpfe und die stehen dann auf der Terrasse und dem Gewächshaus. Wir werden also vor allen Dingen diese Chilis kultivieren und Kräuter und daraus wieder Soßen machen. Das ist ein großartiger Aspekt. Ich habe einige Teepflanzen, also es ist kein Tee, sondern es ist teeähnliche Aufgüsse, kann man mit Zitronenverbene machen. Die ist eine ganz hervorragende Pflanze. Der meistgetrunkene Tee in Frankreich ist Verbene-Tee, Zitronenverbene. Und das sind so Dinge, die mich beschäftigen. Also ich möchte den Garten nicht nur als Seelenheiler nutzen, sondern eben auch als Geschmacksgeber für Speisen und für Getränke.
Der sieht natürlich nicht nur wunderschön aus, der Garten, und er duftet gut, sondern man kann sich den Garten auch schmecken lassen.
Absolut.
Also das Feedback ist da, die Resonanz ist groß. 10 Jahre Beetgeflüster, 333 Kolumnen. Wie geht's jetzt weiter? Was sind die Pläne?
Die Pläne sind so, dass ich einfach weitermache. Also da habe ich vielleicht die Mentalität der Rolling Stones. Die sehen ja auch nicht irgendwie ein Ende ihrer Karriere, bevor sie dann nicht irgendeiner von denen ins Gras beißt. Mit dem Beetgeflüster wollte ich schon vor 2 Jahren vor 3 Jahren aufhören. Dann haben wir aber das zweite Buch veröffentlicht, dann lief das ganz gut. Kommt ein Buch raus, kommen die ersten Anfragen für eine Lesung. So, dann will man die natürlich auch erfüllen, weil dadurch verkauft sich das Buch natürlich auch wieder. Dann sitzt man wieder und denkt, na gut, also jetzt habe ich schon wieder so viele Ideen, im nächsten Jahr mache ich das auch nochmal. So, das geht jetzt seit 3-4 Jahren geht das so. In diesem Jahr ist es so, dass ich wusste, dass wir 10-Jähriges haben. Dann ist für mich selbstverständlich, dass ich nicht jetzt sage, ja, wir lassen uns jetzt abfeiern, 10 Jahre Beetgeflüster, euer Jens F. Meyer und dann Wiedersehen, jetzt, das war's jetzt. Das ist nicht meine Art. Also habe ich natürlich in der Winterzeit schon Beetgeflüster-Beiträge vorbereitet, so viele wie nie zuvor. Ich brauche immer 32 bis 33, vielleicht auch mal nur 30 pro Jahr. 10 habe ich, glaube ich, schon fertig. Die sind vorbereitet und deswegen werden wir dieses Jahr noch Beetgeflüster machen. Und ich gehe davon aus, Ende Oktober wird es so sein, dann sage ich so, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt höre ich auf, jetzt reicht es, 11 Jahre Beetgeflüster ist in Ordnung und es wird Weihnachten noch nicht erreicht sein, bis ich schon wieder ein paar Ideen gesammelt habe und zu meiner Frau sage, ach weißt du was, die DWZ ohne Beetgeflüster, das geht doch gar nicht.
Nee, das geht auch gar nicht. Und wenn man die Texte liest, dann kommt immer wieder das Wort Glück drin vor. Also du nimmst einen auch mit auf die Reise, man reist mit dir nach Frankreich, man reist mit dir nach Großbritannien in die schönsten Gärten oder auch in gar nicht mal so wahnsinnig schöne Gärten, aber man trifft tolle Leute da und das hängt immer irgendwie mit Glück zusammen. Ist das tatsächlich so, dass die Verbindung mit Garten, mit Blumen, mit Pflanzen, mit Lebendem, dass es glücklich macht?
Ja, das glaube ich, dass das ganz, ganz so ist, ja. Das hat damit zu tun, man kann ja seine eigene Welt so ein bisschen kreieren auch. Und wenn so eine Pflanze mal eingeht, weil man vielleicht einen Fehler gemacht hat oder weil sie vielleicht auch nicht von der Qualität so gut war oder weil es zu trocken war und man ist vielleicht in Urlaub gefahren und keiner hat sich darum gekümmern können, das kommt vor, dann ist das zwar traurig, aber dann kann man ja ersetzen und man kann immer wieder überplanen. Und für mich ist das größte Glück, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und mit meiner Frau durch den Garten gehe und dann ein bisschen was esse, ein bisschen was trinke und erstmal gucke, ach schau mal, da ist ja jetzt die Bergflockenblume erblüht. Das ist ja toll, die steht da ja sogar in Weiß. Wieso hat sich die denn in Weiß entwickelt? Weiß ich gar nicht, haben wir die denn mal gekauft? Muss aber schon her sein, ja. Oder das Sonnenauge, das dann in voller Pracht steht ab, naja, so Ende Juni, dass dann dessen Blüten wirklich 4-5 Wochen halten und dann erst braun werden, auch eine schöne Schnittblume ist. Oder die Katzenminze, die eigentlich durchblüht von Mai bis Ende Juli, dann schneidet man sie auf Stock zurück, also eine Handbreite über den Boden zurück und dann dauert es 2 Wochen, dann steht sie wieder in Blüte. Das ist das größte Glück. Ja, also ich kann sagen, wenn man gesund ist und in diesem Leben einen Garten hat, dann ist es eigentlich der größte Wert, den man haben kann. Und es gibt einen Ausspruch von Karl Förster, den großen deutschen Staudengärtner, der Dutzende von Rittersporn-Sorten gezüchtet hat, der hat gesagt, und wenn ich im nächsten Leben wieder gefragt werden würde, was ich werden möchte, ich möchte wieder ein Gärtner sein.
Jede Menge Inspiration bekommt man auf jeden Fall jede Woche ab sofort wieder in der Devezeit. Jeden Freitag Beetgeflüster, die Gartenkolumne von Jens F. Meyer. Herzlichen Dank, dass du hier warst heute.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen fröhliches Gärtnern an diesem Wochenende.